Einen schönen guten Morgen allen zusammen. Ich glaube, das kann man noch ein bisschen weiter runter machen. Herzlich willkommen, Aufzeichnung läuft, prima. Dann steigen wir mal ein. Unser heutiges Thema, sehen Sie schon an der Titelfolie, sind Kontrollstrukturen. Und zwar der erste Teil, nämlich Verzweigungen und Schleifen. Wir haben schon verdammt viel geschafft und das ist auch gut so. Wir haben uns nämlich über Datentypen Gedanken gemacht, über Integer, Float, Boolean, String und schließlich über Typisierung und Typwandlung. Das war am letzten Montag das Ergebnis. Sie denken bitte daran, dass es ein Skript gibt. Es gibt, habe ich heute Morgen noch nicht mehr gemacht, den Programmierhandzettel 2 auch, sehen Sie dann, dass es die Quizzes gibt. Übungsblatt 1 haben viele abgegeben. Wird jetzt auch korrigiert, gleich dazu. Es wird nicht dasselbe Chaos sein am nächsten Montag wie letzten Montag. Punkt 1. Sie können, wenn Sie wollen, von zu Hause aus oder auch aus der RBI heraus von den Rechner Fischer räumen, die Ihre Lösungen elektronisch abgeben, wenn Sie wollen. Ja, das heißt, da können Sie Ihre Blätter einscannen und dann abgeben. Aber bitte als PDF abspeichern. Nicht noch da beliebige Formate oder kaum lesbare JPEG-Files oder irgend so ein Quatsch. Ja. Also wenn Sie es einscannen, als PDF abgeben, dann wird das auch akzeptiert. Das Zweite ist, die Tutoren werden am Montag wieder mit herkommen, werden aber nicht hier unten auf einem Punkt stehen, sondern draußen vor der Tür. Wenn Sie Ihren Tutor erkennen, drücken Sie ihm das Blatt in die Hand. Er ist überglücklich und Sie auch, weil Sie dann da entsprechende Punkte drauf bekommen. So. Ich weiß nicht, ich habe noch eben versucht, den Carsten zu erreichen, ob er den ersten Lauf des gegenseitigen Vergleichens Ihrer Lösungen gemacht hat diese Woche in EPR. Ich hatte Ihnen ja gesagt, wir vergleichen jede Lösung gegen jede andere und finden dann Duplikate. Das ist jetzt noch nicht so sehr spannend, aber damit Sie sich daran gewöhnen, dass das nicht geht, wollen wir es jetzt schon machen. Natürlich wird es jetzt noch Duplikate geben, weil es gar nicht so viele Lösungsmöglichkeiten gibt. Aber Sie werden sehen, das kommt. Und Sie werden noch eine Neuerung sehen jetzt. Ich werde auch ein Reading einstellen, was gerade zu diesen Strukturen jetzt passt. Ein ganz klassisches Paper, sind nur 4 Seiten, aber wie das in der Informatik so üblich ist, in Englisch. Versuchen Sie mal, dieses zu lesen. Es ist auch Prüfungsstoff, also ich mache das nicht zu Ihrem Jux, dass ich das auf die Moodle-Plattform stelle, sondern dieses Reading gehört dazu, dass man es liest. Und das ist ein sehr zweifelndes Paper, weil der Autor wusste damals noch gar nicht genau, ob das, was er schreibt, denn eigentlich so richtig ist. Er sagte damals, the go-to considered harmful. Also sieht ein bisschen gefährlich aus, was wir da so machen. Und er hat recht, das werden wir dann heute in der Vorlesung sehen. Ja, ich glaube, das sollte Sie brennend interessieren. Wo stehen wir? Heute in der V5 ist natürlich die 6. Vorlesung. Ist klar, an das Zählen von 0 haben Sie sich längst gewöhnt. Und da kommen heute Verzweigungen und Schleifen, nächstes Mal Prozeduren und Funktionen und dann nächsten Freitag bekommen Sie die erste größere Programmieraufgabe. Übrigens, dieser Zettel ist anders als der, den ich ihm am ersten Tag in der ersten Vorlesung gezeigt habe. Ja, also so. Und zwar, weil ich gelernt habe, vernünftiger geworden bin, das kann ja auch alten Männern nochmal passieren, und nicht alles so dicht gemacht habe. Klar, sie klagen und sie klagen auch mit Recht, es ist verdammt viel, sau viel zu tun. Darum habe ich das alles noch ein bisschen entzerrt. Also früher habe ich mal die elementaren Datentypen alles in einer Vorlesung gemacht oder die Kontrollstrukturen alles in einer Vorlesung. Aber das ist zu dicht für Sie. Das ist vollkommen klar. Das, ja. So, und deshalb mein Vorschlag, dass wir nächsten Freitag nochmal Vorlesung machen. Und zwar mit erster Einblicke in Software Engineering, mit Module testen, Extreme Programming, was heißt das eigentlich, dieses Pair Programming, wie soll das aussehen? Ja? Und ein bisschen eine Ausgabe. Warum? Sie werden gleich sehen in der Fortsetzung, dass ich Ihnen nichts klaue, dass ich nicht mehr reinpacke, nur vernünftig in folgender Hinsicht. Diese Vorlesung und auch die nächste Vorlesung, die Frau 8, brauchen Sie zur Bearbeitung der ersten größeren Programmieraufgabe. Ja? Das heißt nicht, dass man das sonst nicht lösen könnte, gerade die in Programmieren ein bisschen Erfahrenen, die könnten das schon, aber die Nicht-Erfahrenen brauchen die Inhalte. Und ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn man die aggregierten Datentypen erst am Montag hört und am Freitag schon das Aufgabenblatt bekommen hat. Darum diese Änderung. Aber, und das ist dann schön für Sie, in den nächsten zwei Wochen keine Freitagsvorlesung, viel Zeit zum Programmieren, viel Zeit sich zu freuen, Spaß zu haben und dann sogar weiter, auch dann quasi vier Wochen am Freitag frei. Ja? Also ich klaue Ihnen nichts, ich packe nicht mehr rein, sondern wir haben es nur verschoben, damit Sie schnell zum Programmieren kommen. Und das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig. So und so geht es dann weiter. Auf dem ersten Zettel hatte ich zum Beispiel ein Datum, ich glaube den 11.11. oder so, ganz weggelassen, weiß ich auch nicht. Also ich habe natürlich eine Vermutung, wie das passiert ist, aber und zwar, weil der Einfügemodus in Tabellen in PowerPoint anders funktioniert als in Excel oder in Word. Das sind manchmal so interessante Erfahrungen, die man macht. Ist wirklich merkwürdig. So war da ein Fehler reingekommen. Also, Punkt 1, auch erfahrene Programmierer machen Fehler. Ich, hier zwar nicht beim Programmieren, aber beim Aufstellen dieser einfachen Liste, könnte jeder von Ihnen. Und wir stehen zu unseren Fehlern und lernen aus unseren Fehlern. That's all. Gibt es zu diesem Orga-Kram noch irgendwelche Fragen? Ja? Ja. Da ist, ja genau, da ist ein Tippfehler drin, einer Ihrer Kommilitonen, schön, dass Sie es erwähnen, hat mir das auch geschrieben. Auch übrigens in einem der Quizzes ist ein Fehler. Ich hatte diese Woche nicht genug Zeit, um das komplett zu korrigieren. Und wenn ich eine Korrektur rausgebe, möchte ich nicht eine Korrektur von einer Korrektur und einer Korrektur, sondern wollte mir das nochmal genau überlegen. Aber in einem Quiz ist ein Fehler. Und zwar ist das, weiß ich nicht, die dritte Aufgabe oder was. Da kriegen Sie aber morgen bis Mittag auf jeden Fall das Aktualisierte und auch genau gesagt, wo der Fehler war. Und auch beim IEEE ist auch ein Fehler im Skript und auch in der Folie. Und das korrigiere ich und Sie bekommen dann die korrigierten Seiten alleine, wenn Sie es schon ausgedruckt haben, dass Sie die einfach ersetzen können und Sie bekommen wenn Sie es noch nicht ausgedruckt haben, das Komplette nochmal richtig. Ja, also auch ich mache Fehler. Das Schlimme ist, dass man irgendwann vielleicht viel Erfahrung braucht, um zu den Fehlern zu stehen. Und wir stehen dazu, wir gewöhnen uns das an. Weitere Fragen zum Orga, ja? Ja, das gab es die Vorjahre mal. Wir stellen Ihnen Ende November Ihre bisher erzielten Übungsleistungen zusammen, errechnen auch einen Durchschnitt. Dann wissen Sie, wie Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen stehen, denn Ihre lokale Umgebung ist ja nicht das objektive Maß und können Ihre eigenen Leistungen einordnen. Und dann gibt es auch gleich dazu, zu dieser Einordnung, nochmal ein Mentoring. Aber aufs Mentoring komme ich am Montag nochmal zu sprechen. Ja? Okay. Also wir lassen Sie nicht allein, keine Angst. Aber arbeiten müssen Sie. So, jetzt genug der Vorrede. Unser heutiges Lernziel, wir wollen Fallunterscheidungen, Iterationen und Montag auch Rekursionen wirklich kennenlernen und verstehen, was das eigentlich bedeutet. Und das sind grundlegende mathematische und auch informatische Lösungsmethoden. So ist es so, das war vielleicht damals untergegangen für die meisten, jeder Rechner braucht eine wertabhängige Verzweigungsmöglichkeit. Sonst ist er nicht vollständig. Zum Beispiel Zuse hat zwar nachher behauptet, ja, das ist ja selbstverständlich, und den hätte man leicht dazu bauen können, aber selbst in seiner Z3 hat er diese wertabhängige Verzweigung, die wir heute besprechen wollen, nicht gehabt. Und nachher klugscheißerisch zu sagen, ja, na, das war ja selbstverständlich, wenn es andere herausgefunden haben, das ist natürlich ein bisschen einfach. Also das müssen Sie verstehen lernen, und hierzu gehören insbesondere die Konstrukte, Schleifen, für die Iteration. Also was machen wir heute? Wir behandeln zunächst erstmal Fallunterscheidungen, das, was man unbedingt braucht, und dann iterative Grundstrukturen und dann die Kontrollstrukturen, die dazugehören in Python. Für Montag heben wir uns auf die rekursiven Grundstrukturen, Prozeduren und Funktionen und die Funktionen in Python. So. Also genau diese Verzweigungen bilden zusammen mit den Schleifen und Prozeduren und Kontrollstrukturen, finden Sie in jeder Programmiersprache. Die haben da nur unterschiedliche Ausprägungen und wir wollen uns das auch kurz anschauen. Das sind die essentiellen Bestandteile der strukturierten Programmierung. Ja? Also der dritten Generation von Programmiersprachen, die dazu angelegt waren. Und auch das, was wir dann später machen, der objektorientierten Programmierung. Was sind denn nun Verzweigungen? Das sind wertabhängige Fallunterscheidungen. Das heißt, Sie haben irgendeinen Wert eingelesen oder errechnet und sagen, wenn ich kleiner bin, meinetwegen, wenn dieser Wert kleiner ist als 3, dann mache das. Wenn er größer ist oder gleich 3, dann mache das. Das ist etwas ganz Übliches, auch in der Mathematik. Und das nennen wir eine einfache bedingte Verzweigung. Und wir ändern damit den Programmfluss. Ja? Wir sagen, unter der Bedingung mache das, unter der anderen Bedingung mache das. Und in der Informatik wird das ganz einfach formuliert. Das ist hier im Pseudocode, also if irgendeine Bedingung, Variable x kleiner als 3 oder so, then, schön eingerückt, Aktionsfolge, was immer Sie dann machen wollen, else, also wenn, then nicht, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, else, mache eine alternative Aktionsfolge. Und dann schreiben wir noch brav end if hin. Okay? Das ist eine einfache Verzweigung und das ist eine Mehrfachverzweigung. Auch die ist einfach zu verstehen. Case, eine Variable. Und wenn diese Variable den Wert A-Value hat, dann mache die Aktionsfolge A, hat sie den Wert B-Value, macht die Aktionsfolge B, hat sie den Wert C-Value, macht die Aktionsfolge sonst. Und dann können Sie unten noch sowas hinschreiben, otherwise, wenn alle Bedingungen nicht erfüllt sind, dann machen Sie was anderes und dann schreiben wir wieder brav Endcase dahin. Das ist nicht die Notation in Python, also aufgepasst. Aber das ist das Prinzip. Das müssen wir realisieren. Und das hat man sehr früh verstanden, also Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre war das klar. Und seit der Zeit mehr oder weniger in dieser Art und Weise machen das alle Programmiersprachen der dritten Generation. So, mein Fachgebiet ist Computergrafik und natürlich lege ich Wert auf grafische Repräsentationen. Und da gibt es eine ganze Menge, die werden wir aber gar nicht alle behandeln. Also zum Beispiel das Nassi-Schneidermann-Diagramm ist eine historische Geschichte. Die Jackson-Diagramme sind auch historische Geschichten. Was wir besprechen, sind Programmablaufpläne, noch älter, und dann später UML-Diagramme. UML ist Unified Modeling Language. Das brauchen wir insbesondere bei der objektorientierten Programmierung. Und hier werden wir einige dieser Diagrammarten eben auch kennenlernen und nutzen lernen. Jetzt brauchen wir und wollen wir nur behandeln Programmablaufpläne. Was ist ein Programmablaufplan? Es ist ein für ein Computerprogramm ein Konzept, das aus den 60er Jahren stammt, in dem man den Ablauf des Programmes grafisch repräsentiert. Und wie sieht das aus? So, wir haben gesagt, if Bedingung then and if ist die Struktur. Und das kann man natürlich grafisch auch so darstellen. Also, wenn dieses Fragezeichen steht für Bedingung, da schreibt man dann auch die Bedingung rein, dann führe den Block aus. Wenn das nicht erfüllt ist, dann gehe gerade durch. So. Diese grafische Repräsentation für dieses Codestückchen. Jetzt können Sie sich selber überlegen, was ist schöner, was ist verständlicher. Für Sie in ganz kurzer Zeit wird wahrscheinlich das linke verständlicher sein und Sie werden das rechte eigentlich nicht mehr benutzen. Warum erzähle ich es Ihnen dann? Wenn ich Ihnen sage, ja, das kann man so machen, aber Sie werden es nicht mehr benutzen. Weil Sie diese grafische Repräsentation, das versteht jeder. Zum Beispiel für die Kommunikation mit Kunden, Nicht-Informatikerinnen oder so, sehr, sehr gut benutzen können. Das verstehen die. Wenn Sie jetzt diesen Kasten da größer machen, da richtig ordentlich die Bedingung reinformulieren, ein Fragezeichen dahinter, unter der Bedingung mache dies, unter der anderen Bedingung mache das. Das verstehen die Leute. Und gerade auch, wenn sie es grafisch darstellen. Während wenn sie mit so etwas ankommen, schalten ihnen die Hälfte der Nicht-Informatikerin sofort ab und sagen, das will ich nicht, da muss ich ja programmieren. Nee. Ja? Und das ist der Grund, die Kommunikation mit den Kunden, die unsere Anforderungen ja definieren, warum man trotzdem auch heute noch gerne solche Diagramme benutzt. Übrigens, Bedingung in Preisen, werden wir dann sehen, ist eine Expression. Und Block, das was ich hier als Block beschrieben habe, nennen wir in Python dann eine Suite. Also gut, diese Verzweigungen können auch ein bisschen anders aussehen. Mit Block 1, Block 2, einfach so, wie hier notiert. Oder eben auch die Mehrfachverzweigung, Wert 1, Wert 2. Sonst steht hier, was da dem otherwise entspricht. Tatsächlich ist es so, das verstehen die Leute und damit ist es gut. Ja, jetzt aber zur Kritik. Warum hat man es erfunden? Warum hat man es dann genormt? Und warum benutzt man es als Informatikerin oder Informatiker nicht mehr? Naja, schon mittelgroße Algorithmen, also selbst solche, die Sie schreiben, füllen auf diese Art und Weise mehrere Seiten. Ja? So. Und dann gibt es genormt eben solche Möglichkeiten zu sagen, okay, hier, da, gehe jetzt meinetwegen auf, nach Seite 3, gucke da, da geht es weiter. Und da gehe auf Seite 4 und da geht es weiter. Ja? Das ist dann schon vergleichsweise unübersichtlich. Sie packen sich das dann alles hin oder nehmen sich gleich auf Ihren Schreibtisch einen DIN A0-Plan und fangen an zu malen und so. Alles nicht richtig schön. Und das verführt, gerade dieses Verweisen auf verschiedene Seiten dann, das verführt zu etwas, was wir nicht machen wollen, was Python auch gar nicht mehr hat, nämlich ein Go-To. Das heißt, einen Sprung, jetzt gehe einfach hier zur Seite A, jetzt gehe hier zur Seite B. Ja, das würde man am liebsten so ausprogrammieren, ist aber ein Problem. Wir werden gleich sehen, warum das ein echtes Problem ist. Für Informatikerinnen, die diesen Tech-Talk kennen, sind gut strukturierter Programmcode genauso übersichtlich wie die grafische Repräsentation. Das muss man einfach sehen, wenn man einmal die Terminologie drauf hat, liest man das genauso wie das Grafische. Also man braucht es eigentlich nicht. Das Problem ist, wenn ich zwei Repräsentationen habe, denn die sprachliche Repräsentation, das Programm brauchen Sie auf jeden Fall, dann müssen Sie zwei Dokumente up-to-date halten. Wenn Sie da etwas ändern, müssen Sie es in der grafischen Repräsentation wieder mitändern. Wenn Sie in der grafischen Repräsentation was ändern, müssen Sie es da machen. Und solche, das werden Sie auch noch genau lesen, solche Mehrfachkodierungen ein und derselben Sache oder Redundanzen, wie wir dann sagen, das ist redundant gespeichert, also doppelt gespeichert, ist was Hochgefährliches. Redundanzen in der Speicherung führen automatisch früher oder später zu Fehlern. Das heißt, irgendwann vergessen Sie mal dieses Nachführen und schon haben Sie Kladder. Wollen wir nicht. Das ist der Grund, warum Programmablaufpläne kaum noch eingesetzt werden, außer in der Kommunikation zum Kunden. Sie erleben aber gerade bei auch Multimedia-Entwicklungen, auch Designer verstehen das, eine gewisse Renaissance. Und sie sind eben gut geeignet, solche Strukturen zu repräsentieren. So, wie macht es jetzt Python? Und jetzt sollten auch die Programmierer aufpassen. Python sagt if expression Doppelpunkt. Also wenn Bedingung, ja, expression Doppelpunkt. Und dann kommen eine Einrückung. Okay? Und zwar mit 4 Blanks. Das steht dann im Programmierhandbuch. Ich verrate Ihnen nichts Neues. Sie können da auch Tab benutzen, also den Tabulator. Aber Sie tun es nicht. Warum nicht? Weil ich Sie dazu zwinge. Machen Sie es, ziehen wir Ihnen Punkte ab. Dieses viermal, 1, 2, 3, 4, zu tippen, werden Sie sich angewöhnen. Das wird in Ihrem Finger drin sein. Viermal, Sie sehen es auch gleich. Und damit ist jetzt ein Stück des Codes eingerückt um diese 4 Stellen. Diese Suite kann ja auch mehrere Zeilen sein, es ist immer eingerückt dann. So, das war wenn, if, expression, führe das und das auf. Jetzt kann aber kommen, muss nicht, kann aber kommen ein else if. Sparsam wie wir sind, schreiben wir das nicht mal aus, sondern schreiben elif. Also wir sind schon Sparbrötchen, das kann man schon so sehen. Also elif steht für else if. Die erste Bedingung war nicht erfüllt, dann frage ich eben eine zweite Bedingung ab. Und von diesen elifs können Sie beliebig viele hintereinander schalten. Immer abgeschlossen die Expression mit einem Doppelpunkt und ganz am Ende steht dann ein Else, wenn all das nicht erfüllt ist, dann mache etwas anderes. Also eigentlich müsste hier schön, richtig schön wäre es. Suite ist natürlich nicht immer identisch, sondern kann Suite 1, Suite 2, Suite 3, kann immer was anders stehen an Programmcode. Suite kennzeichnet eine beliebige Anweisungsfolge. Insbesondere kann in Suite natürlich auch wieder ein if stehen, wenn Sie wollen. Alles das ist erlaubt. So, und ein Beispiel dazu. Ja. Ja. Es ist die Einheitlichkeit und Übertragbarkeit von einem. Sie haben ein Stück Code geschrieben, ein anderer hat ein Stück Code geschrieben, Sie wollen es zusammenbringen, dann muss es einheitlich sein. Ja? Ja, genau. Das will ich auch. Und ich will auch, dass Sie von Hand das machen können. Idle macht vier Leerzeichen, das ist gut. Das ist richtig. Ich will nachher, wenn Sie Programme zusammenbringen, keinen Kladderadatsch haben. Der eine macht dies, der andere macht das, sondern ich will es einheitlich. Ich bin Ihr Projektleiter und ich bestimme. Ja? Bitte? Nein, wenn Sie mit der Einrückung aufhören, ist die erste If-Abfrage beendet. Komplett. Ja? Brauchen Sie nicht. So sieht das dann aus. A gleich 3, B gleich 2. If A ist kleiner als B, Doppelpunkt. Und jetzt eine Anweisung. Ich weiß vielleicht noch nicht genau, was ich da machen will. Ich kann ja auch das ganze Programm nicht in einem schreiben. Ich will erstmal sagen, dann gehe mal weiter. Das heißt einfach pass, tu nix. Ja. Dann kommt das Elif A gleich gleich B. Dieses gleich gleich ist was? Ist die Abfrage auf den gleichen Wert. Die Frage ist, stehen in der Variablen A der gleiche Wert wie in Variable B. Okay? Doppelpunkt. Wenn ja, dann erhöhe A um 1, denn dieses Zeichen hier heißt ja, werte erst den rechten Teil aus, das ist wieder 1, und dann setze A plus davor. Also A gleich A plus 1, wäre identisch. Man macht es nur so, ja, weil man wieder ein bisschen, also ich habe es Ihnen schon erklärt, ein bisschen Schreibarbeit spart, aber weil man auch eine Dereferenzierung spart. Gut. Else, erniedrige A um 1, hier nochmal der Kommentar dazu. Lattenzaun, kennen Sie inzwischen, als Dingens habe ich zwar nie erwähnt, aber als Kommentarmöglichkeit. Und dann print A und dann lassen wir das Programm laufen und was kommt raus? 2, warum? A war doch vorher 3, er hat abgefragt, ist A gleich B? Nein, also ist er in, da hat er abgefragt, ist A gleich B? Nein, ist er in den Else-Zweig gekommen, hat A erniedrigt und hier drucke ich es aus. Okay? Jeder hat das Programm verstanden? Ja, ich hoffe schon. So, und das sind die Vergleichsoperatoren, die sich dazu eignen, diese Bedingungen zu formulieren. Das ist das echt kleiner, das kleiner gleich, das echt größer, das größer gleich, der gleiche Wert wie, das ungleicher Wert wie, das x ist y, ist also etwas anderes als das gleich gleich, oder x is not y. Im Kopf müssen Sie haben, wenn Sie fragen, ist dieser Wert in derselben Speicherzelle abgefragt? Okay? Dann ist das is true. Während die Werte ja auf verschiedene Variablen gleich sein können. Das heißt, aus diesen Sachen zusammen dann mit Klammerbildungen, ja, die sind ja auch erlaubt, können Sie durchaus komplexe Ausdrücke herstellen, die beliebige Bedingungen repräsentieren. Hier nochmal der Hinweis, diese Specials mit Bools und False und insbesondere diese Geschichten True plus True, True minus False und True Stern False, das geht, aber ist sehr, sehr tricky und ich will das nicht mit Ihnen besprechen, weil ich will Sie auf keinen Fall dazu verführen, so einen Quatsch zu machen. Und dass es das gibt, habe ich eigentlich nie gesagt. Ich würde es strikt ablehnen. Aber wir werden dann schon mal sehen, manchmal kann das ganz unheimlich bequem sein. Ja? Und wir sind faul und bequem und deshalb machen wir das. Ja, das war eigentlich schon der erste Teil, das waren die Fallunterscheidungen. Essentiell gibt es die nicht, wäre unsere Programmiersprache nicht vollständig, könnte also nicht jede berechenbare Funktion repräsentieren. Jetzt, wo wir es aber haben, sind wir glücklich. Es geht, alles das ist in Ordnung und Sie werden es auch anwenden. Sie müssen es übrigens bei den EPR-Aufgaben, die Montag abzugeben sind, schon benutzen. Ohne diese Fallunterscheidungen geht es nicht. So, das ist das Minimum, was man braucht. Das ist das Minimum, was man braucht, aber nicht das Zweckmäßige. Denn als nächstes kommen wir jetzt zu den iterativen Grundstrukturen. Aber vielleicht gibt es ja zu den Verzweigungen noch eine Frage. Ja? Wo steht Break? Ja, das kommt schon noch. Aber das gehört ja zu den Kontrollstrukturen, also zu den Schleifen in Python. Kommt. Ja? Nein, gibt es nicht. Weil ein Case können Sie leicht durch das Elif aufbauen. Ja, Elif. Ja. Dürfen Sie so annehmen. Aber verfallen Sie nicht in... Ja, das kriegen Sie eh noch nicht hin. Nein, ich will Sie natürlich nicht auf dumme Gedanken bringen. Also, gut. Jetzt die iterativen Grundstrukturen. Also übrigens, die Fallunterscheidungen, die haben Sie in der Mathematik auch schon kennengelernt. Da machen Sie das ganz subtil und sagen einfach, das versteht doch jeder. Da sehen Sie jetzt, wie einfach Informatik ist. Da zeige ich Ihnen das ausführlich. Wo haben Sie es in der Mathematik gesehen? Einfach f von x, irgendeine Funktion, ist gleich 0 für, schreiben Sie denn dahinter, x kleiner gleich 0. Ja? Und meinetwegen x² plus p oder x² plus 1 sonst. Das ist eine ganz normale, meistens machen Sie da noch so eine geschweifte Klammer rum, ganz normale Notation in der Mathematik. Und ist nichts anderes als eine Verzweigung. Genau das, was wir auch hier gemacht haben. Schreiben Sie dafür mal ein kleines Programm. Das haben die Mathematiker uns vorgegeben als sehr zweckmäßig, notwendig. Ja, nicht nur zweckmäßig, sondern notwendig. Und wir haben jetzt auch die Ausdrucksmöglichkeit,